Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga mit dem Spieler des Monats März, mit dem spannenden Aufstiegskampf, mit einem Blick in die Aufstiegsrunde zur zweiten HBL. Wer könnte da eventuell hochkommen? Und einem Mann, der das alles aus neutraler Sicht beobachtet, denn er ist Trainer in der dritten Liga und wir fragen ihn mal, was er von der Aufstiegsrunde so hält. Hier ist André Lohrbach, der Trainer des TSV Altenholz. Hi André.
Moin vom.
Ich grüße dich. Wie geht es dir nach Abschluss der in Anführungsstrichen normalen Drittligasaison erstmal?
Ja, endlich mal oder beziehungsweise seit langer Zeit ein sehr frühes Saisonende. Wir waren ja letztes Jahr selber noch in der Aufstiegsrunde vertreten. Als wir Zweiter in unserer Staffel geworden sind, da ging die Saison deutlich länger. Spieler und Trainer sind sehr froh, dass wir die Saison, die für uns echt schwierig war, gut hinter uns bekommen haben. Viele Krankheiten und Verletzungsprobleme gehabt. Deswegen war für uns jetzt das Saisonende wirklich so, dass wir es herbeigesehnt haben. Aber alles gut, Anfang April. Jetzt wartet ja für mich noch mit der A-Jugend des THW Viertelfinalspiele um die deutsche Meisterschaft. Aber soweit alles in Ordnung. Ich verfolge verspannt, wie du gerade schon gesagt hast, die Drittliga-Aufstiegsrunde beginnt und sich dann abzeichnet. Das wird eine sehr spannende Runde.
Gespannt oder verspannt? Hast du schon Nackenschmerzen vom Gucken auf die Tabelle?
Nee, noch ist die Tabelle ja relativ uninteressant, aber das wird sich relativ zügig ändern. Am Wochenende geht es ja schon los. Also da sind einige sehr starke Teams dabei, einige ehemalige Zweitliga-Urgesteine, wenn ich an Aue und Emstetten denke, dann aufstrebende Vereine wie Oppenweiler oder Finnhorst zum Beispiel. Das wird hochinteressant.
Da können wir ja direkt mal reinstarten, aber genau, um dich einmal komplett vorzustellen, also nicht nur Trainer Altenholz, du bist auch beim THW Kiel, hast du gerade schon erzählt, in der Doppelfunktion, deswegen ist für dich noch kein Saisonende und du kennst die zweite HBL natürlich auch sehr gut aus eigener Erfahrung.
Ja, genau. Früher bei der HG Saarlouis und danach bei meinem Großteil meiner persönlichen Handballkarriere bei der SG BBM Bietigheim in zweiter Liga und auch kurz ein Jahr in der ersten Liga verbracht. Deswegen habe ich natürlich immer noch einige Weggefährten, die da in der zweiten Liga sich rumtümmeln. Es werden natürlich mit fortschreitendem Alter immer weniger, aber einige sind immer noch da und das verfolge ich natürlich auch interessiert, wie sich da zum Beispiel mein Ex-Verein oder auch Trainerkollegen, die seit ein paar Jahren in der zweiten Liga sich rumtümmeln, mit denen ich zum Beispiel A-Lizenz gemacht habe. Deswegen verfolge ich das natürlich schon sehr interessiert.
Platz 6 aktuell für Bietigheim. Wir reden gleich auch noch über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga und was vielleicht für wen noch gehen könnte. Steht ja mit dem Spiel von Eisenach und Nordhorn am Freitagabend ein absoluter Kracher nochmal fürs Wochenende auf dem Programm. Vorher aber schnell der Blick, weil wir damit schon jetzt gestartet sind mit der dritten Liga. Also die Aufstiegsrelegation steht vor der Tür. 9 Mannschaften sind dabei, jeder gegen jeden in einer einfachen Runde. Das ist der Modus und die 2 Besten steigen dann auf. Finnhorst, Braunschweig, Aue, Hildesheim, Oppenweiler, Backnang, Hanau, Ferndorf, Krefeld und Emstetten sind mit dabei. Fürstenfeldbruck nicht, hat ja verzichtet. Erster Spieltag an diesem Wochenende. Starten wir mal mit der einfachsten Frage von allen. Wer macht's?
Ja, die einfachste Frage. Also, du hast ja gerade schon selber vorgelesen, was da an Vereinen drin sind. Korrigiere mich, wenn da also 3 Vereine sind, die mit Ferndorf, Emstetten, Aue, die abgestiegen sind und natürlich es direkt wieder hochmachen wollen. Dazu finanzkräftige Projekte wie Finnhorst, die da wirklich Jahr für Jahr immer wieder die Mannschaft verstärkt haben, einen super Trainer haben mit Davor Dominikovic, ist ja ein komplettes Zweitligateam, was sie da in der dritten Liga aufgebaut haben, was du allerdings auch brauchst, um aufzusteigen. Jetzt bin ich natürlich deiner Frage schön ausgewichen. wenn du mich jetzt festnagelst, würde ich sagen, Aue und Finnhorst machen das. Kannst mich jetzt fragen, warum? Ich habe Finnhorst erlebt, das war schon wirklich sehr stabil, was sie da über die ganze Saison hingekriegt haben und in Aue willst du gerne spielen, um das mal zu erleben, aber das ist extrem unangenehm, da als Gegner zu sein. Da dir kommt extrem viel Druck von der Tribüne und ich glaube, dieser Heimvorteil bei 8 Spielen den richtigen Spielen da ein Heimspiel zu haben, das kann schon ein großes Fund sein. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal so raushauen, dass es Finnhorst und Aue machen, aber das wird ein Hauen und Stechen werden.
Aue hat den Gang in die dritte Liga auf jeden Fall gut weggesteckt und hat eine souveräne Saison gespielt mit 46-2 Punkten. Gleiche Punktanzahl hatte Finnhorst auch als absoluter Favorit im Norden. Und du hast es gerade erzählt, ist dem natürlich auch gerecht geworden. Damit war ja im Grunde zu rechnen. Jetzt ist aber auch Braunschweig mit hochgekommen. War damit auch zu rechnen?
Ehrlich gesagt nicht. Braunschweig hat den großen Vorteil, dass sie schnell ihr System gefunden haben. Ich glaube, sie haben ab Spieltag 2 oder 3 konsequent auf 7-6 im Angriff umgestellt, haben zwei sehr wuchtige Kreisläufer mit Zufras und Wolters. Zufras ja auch ehemaliger Zweitligaspieler in Hildesheim zum Beispiel. Und einen extrem guten Entscheidungsspieler, der für 7-6 natürlich auch sehr wichtig ist. Und die haben sich dann irgendwie über die Saison in so einen Flow gespielt, haben dann ja auch als einzige Mannschaft Finnhorst geschlagen. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass sich auch dahinter so niemand herauskristallisiert hat, der dem Ganzen noch dann Konkurrenz bieten konnte oder Paroli bieten konnte. Wilhelmshaven eventuell auch ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen und dann eine Mannschaft wie Stralsund, die letztes Jahr noch im Abstieg bzw. direkt drin zu bleiben gekämpft hat, dann auf Platz 3. Das zeigt dann auch schon, dass da dahinter nicht so ganz die Qualität wie aus den letzten Jahren vielleicht da war. Und Braunschweig hat das super genutzt, super konstant gespielt und hat, ja, mit Volker Mrudo an der Seite dann auch jemanden, der schon alles gesehen hat und der zieht das 7-6 dann auch wirklich knallhart durch. Haben sie wirklich gut gemacht und ein bisschen ja die Überraschung der Mannschaften, die da in der Aufstiegsrunde drin sind, würde ich sagen.
Jetzt auch mit Chancen oder Außenseiterchancen, wie man dann immer so schön sagt?
Ja, würde ich nicht sagen. Also jeder hat natürlich eine Chance da, aber es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt deine Außenseiterchance in 1-2 Spielen, wo es mal gut laufen kann oder so ein Final-Four-Wochenende irgendwie, wo du da mal deine Chance nutzen kannst, dann hat schon 8 Spiele auf allerhöchstem Niveau. Und so jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die anderen Mannschaften von der Substanz, von der Qualität des Kaders da nochmal ein Stückchen drüber sind und das wird schwer.
Auf der anderen Seite, wenn du die Welle erwischt, wie man immer so schön sagt, dann, nur dann, so geht's, anders geht's nicht.
Ja, absolut. Also das sind dann ja auch wichtige Spiele, gerade auswärts, wo du Big Points landen musst und da ist natürlich so ein Flow oder so eine Welle oder wichtige Spieler in guter Form, Torhüterleistung, das wird dann natürlich extrem entscheidend. Da kommt's halt 8-mal auf Tagesform an und wie gesagt, wird ein Hauen und Stechen. Und ich glaube aber auch qualitativ hochwertige Spiele, weil da ja auch schon Mannschaften mit Ambitionen auch drin sind und mit guten Kadern. Selbst Hildesheim oder wenn man jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, Hanau ist jetzt kein klangvoller Name in dieser Riege an Vereinen von ehemaligen Zweitligisten, aber die sind auch das zweite Mal in der Aufstiegsrunde dabei.
Haben eine mega Südwest-Saison gespielt.
Absolut, absolut. Ich glaube, die war ja auch relativ eng mit Ferndorf, also da ging es ja auch um Platz 1 und 2 relativ eng zu und es ist einfach sehr, sehr, sehr eng und aber am Ende glaube ich dann schon, dass die Kader und die Mannschaften, wo die Substanz ein bisschen größer ist, dann auch in den Spielen sich mit ein bisschen mehr Erfahrung aus Zweitliga-Zeiten dann ein bisschen durchsetzen werden und die Nase da ein bisschen vorne haben werden.
Ein Satz noch zu Braunschweig. Philipp Krause ist Torschützenkönig geworden von der gesamten dritten Liga. Also wenn du alle Staffeln zusammenpackst, hat er mit 193 die meisten Tore erzielt. Da kam niemand anderes aus anderen Staffeln ran. Wurde ja ausgelost, wer wann gegen wen spielt, weil 9 Mannschaften ergibt einen ungeraden Spielplan. Als erstes pausiert an diesem Wochenende der TV Emstetten. Der startet dann erst nächste Woche, der auch ein starkes Jahr hinter sich hat mit 49-3. Jetzt geht's los und dann wissen wir am Ende, wer hochgeht. Wer geht denn runter in die dritte Liga? Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Du hast mir gesagt, du befürchtest, dass der Abstiegskampf, und damit sind wir jetzt in der zweiten HBL, fast schon entschieden ist.
Es ist ein kleiner Fingerzeig, würde ich sagen. Der Abstand zum Nicht-Abstiegsplatz ist jetzt für einige Mannschaften da unten natürlich schon ein bisschen größer geworden. Wir wünschen uns natürlich, dass das bis zum Ende spannend bleibt, dass der Abstiegskampf da auch offen ist. Und deswegen, kleiner Vorgriff, habe ich natürlich auch meine Prognosen fürs Wochenende auch dementsprechend gewählt, weil ich mir natürlich wünsche, dass es noch spannend bleibt. Ich gönne allen Vereinen da unten, dass sie das nochmal schaffen. Ich denke, für Würzburg wird es sehr schwer. Die sind dann schon ein bisschen deutlicher weg. Und für alle, für Rostock und für Konstanz, ja, die müssen es beide jetzt schaffen, nochmal, wie du eben schon gesagt hast, so eine Welle zu erwischen, weil anders wird es jetzt nicht mehr gehen. Du musst dich jetzt nochmal in so einen Flow spielen, du musst jetzt eine Serie starten, dann kann das noch möglich sein. Da spielt jetzt natürlich auch der Spielplan schon eine Rolle. Was für Spiele hast du, welche Gegner hast du zu Hause, wo sind die direkten Duelle, damit du so eine Serie jetzt anfangen kannst. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das, weil ja auch die Mannschaften davor das wissen, dass sie jetzt noch punkten müssen, denen ist ja die Lage auch bewusst. Also Mannschaften wie Hagen oder Schwartau, die da mit dabei sind, die wissen natürlich, um was es geht. Deswegen ist es jetzt die letzte Chance für die Mannschaften da unten, Punkte einzufahren.
Konstanz auf dem obersten Abstiegsrang mit 14-42 Punkten. Eintracht Hagen hat 6 Pluspunkte mehr, hat es aber sogar noch ein Spiel weniger absolviert. Ja. Das spricht auch noch für Hagen. Wir müssen über Dormagen sprechen. Eine Mannschaft, die auch hier bei uns im Podcast von Simon Baumgarten in der Winterpause als einer der Absteiger tatsächlich prognostiziert wurde, hat gesagt, schwieriges Jahr, schwieriges Restprogramm, vor allem auch der Spielplan zum Schluss, die müssen vorher die Punkte holen. Und auch das hat er nicht so wirklich geglaubt. Und jetzt haben die einfach letztes Wochenende Lübbecke geschlagen. Dickes Ausrufezeichen.
Ja, Wahnsinn, das ist so absolutes Beispiel für diese zweite Liga, dass da jedes Wochenende wirklich alles möglich ist. Wahrscheinlich hier ein Phrasenschwein für diesen Podcast aufgemacht hätte, dann würde der wahrscheinlich jede Woche gefüllt werden. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Herr Baumgarten Dormagen damit unten reingezogen hat. Seine Argumentation war im ersten Moment erstmal schlüssig, aber ich fand schon, dass Dormagen im Vergleich zu manch anderer Mannschaft eher mehr Qualität im Kader hat und auch ein bisschen mehr Erfahrung als zum Beispiel Konstanz als Aufsteiger. Rostock im zweiten Jahr nach Trainerwechsel auch schwierig, beziehungsweise am Anfang wusste man natürlich noch nicht, dass der Trainerwechsel kommt, aber man wusste, dass es das zweite Jahr wird. Dormagen, Wahnsinn. Also die haben ja tatsächlich auch schon einige Favoriten. Ich kann mich erinnern, Weihnachtsspiel Nordhorn geschlagen, jetzt Lübbecke zu Hause geschlagen, dann auf einmal in Coburg wieder mit 7 gewonnen, davor zu Hause gegen Bietigheim verloren. Also das ist ja wirklich so ein richtiger Rollercoaster bei denen. Und am Ende, ich habe es eben gesagt, du musst eine Serie starten. Am Ende ist es egal, gegen wen du dann gewinnst. Es ist immer alles möglich in der zweiten Liga und du musst einfach deine Punkte holen. Und das hat Dormagen dann jetzt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie dann ja auch die Qualität haben, solche Gegner zu schlagen.
Als nächstes geht's gegen Hagen und dann kommt Elbflorenz. Zwei unfassbar wichtige Spiele gilt aber auch für die Gegner. Wir hören mal, was ein unmittelbar Beteiligter zu der Situation sagt. Joshua Reuland hat mir eine Sprachnachricht geschickt, denn es war ja nicht nur das Lübbecke-Spiel zuletzt. Vorher gegen Coburg auswärts mit +7 gewonnen. Und davor war es Bietigheim, Eisenach, Balingen, Potsdam nacheinander, die sie verloren haben. Aber das war eben auch ein Monster-März, den sie jetzt hinter sich haben. Und mit Coburg und Lübbecke konnten sie den Spieß wieder umdrehen. Joshua Reuland über den Monat März und den Aprilanfang in Dormagen.
Ja, wie lief es bei uns im März, April? Ihr habt es ja schon angesprochen. Wir hatten ja ein sehr, sehr schwieriges Programm. Das hat eigentlich schon bei uns im Februar angefangen, durchzogen von englischen Wochen, wo wir uns selber so ein bisschen in die Bredouille gebracht haben, haben Spiele gegen Konstanz und Großwallstadt, also direkte Konkurrenten unten drin, was liegen lassen und sind dann in den, wie du schon angesprochen hast, schwierigen März gegangen, sehr, sehr starke Gegner gehabt. Ich fand eigentlich, wir haben es handballerisch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben sehr starke Spiele abgeliefert, aber konnten im Endeffekt da nichts mitnehmen. Also wir haben gegen Balingen und gegen Eisenach sehr, sehr lange mitgehalten, aber im Endeffekt keine Punkte mitnehmen können, weil wir immer im letzten Drittel, Viertel dann eingebrochen sind. Umso schwieriger war es dann zu sagen, wir müssen es im April jetzt umso mehr wollen. Das ist leicht gesagt, aber wir mussten da irgendwie an uns glauben, dass das, was wir im März gespielt haben, auch über 60 Minuten gegen jeden Gegner zu spielen ist und das auch irgendwann in Punkte umgemünzt wird. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass das in den letzten beiden Spielen so gut funktioniert hat. Wir haben da in Coburg wirklich den Bock umgestoßen und haben dann mal über 60 Minuten einfach ein richtig gutes Spiel abgeliefert durch die Bank weg. Und ja, gegen Lübbecke dann quasi nochmal dasselbe. Und dementsprechend, klar, es war schon dann nach dem März ein bisschen Druck drin, obwohl wir uns gesagt haben, dass wir da nicht so auf die Tabelle gucken, sondern das handballerisch verbessern wollen und dann auch irgendwann in Punkte umgemünzt wird. Aber das passiert ja automatisch nach so einem, nach so einer Niederlagenserie, dass du dann ein bisschen intern Druck bekommst, auch von einem selber aus. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass das jetzt die letzten zwei Spiele uns ein bisschen Ruhe verschafft hat. Auch weil ja, die direkten Abstiegskonkurrenten sozusagen mit Konstanz, Rostock und Würzburg nicht so richtig punkten konnten. Deswegen haben wir da jetzt auch einen ordentlichen Puffer, auf den wir uns aber keineswegs ausruhen wollen, sondern wir wollen jetzt an dem, was wir im April angefangen haben, handballerisch auch weiterarbeiten. Genau. Du hast mich noch gefragt, wie man Lübeck geschlägt. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben es die letzten Jahre immer ganz gut geschafft, immer mal wieder gute Spiele gegen diese Mannschaft abzuliefern. Aber du brauchst natürlich auch einen absoluten Sahnetag gegen eine starke Mannschaft wie Nettelstedt, die nicht umsonst auf dem zweiten Platz stehen. Und den hatten wir zum Glück wieder. Wir haben durch die Bank weg, vom Tor bis über alle Positionen, ein starkes Spiel abgeliefert. Hatten unser Heimpublikum, was an dem Tag auch echt stark war. Und das hat uns dann da wirklich zu einem tollen Sieg getrieben. Und das brauchst du eben gegen Nettelstedt auch. Ich wünsche dir liebe Grüße und bis denne.
Der arme Bock. Immer wird er irgendwo umgestoßen. Jetzt ist das in Dormagen passiert. Joshua Reuland, liebe Grüße. Vielen Dank. Ja, Dormagen, für dich damit, auch wenn es noch ein bisschen natürlich hin ist bis zum Saisonende, durch in Anführungsstrichen? Oder brennt da noch was an?
Weiß man natürlich nie, aber Tendenz geht klar dahin, dass das in sichere Gefilde geht. Du hast es jetzt ja angesprochen, beziehungsweise es war ja so, dass sie jetzt viele Top-Mannschaften haben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wie du schon angedeutet hast, dass jetzt auch Mannschaften von eher ihrer Kragenweite rein theoretisch gesehen kommen, wo sie dann den Deckel jetzt sozusagen drauf machen können. Joshua hat es ja auch angedeutet, durch die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten haben sie sich selber ein bisschen Druck gemacht, sind durch den harten Monat gut durchgekommen und jetzt haben sie einfach die Chance da durch getanktes Selbstvertrauen gegen Elbflorenz und gegen Hagen dann den Deckel drauf zu machen.
Wir kennen aber auch die Liga. Wahrscheinlich, meistens ist es so, du gewinnst gegen Tabellenzweiten und dann verlierst du genau gegen deine Tabellennachbarn. Also wahrscheinlich ist das alles noch überhaupt nicht durch, aber er hat es angesprochen, der Puffer ist natürlich da. Dann schauen wir mal auf den Gegner von Dormagen, das war der TuS in Lübbecke. Der verliert in Dormagen und das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte im sowieso so engen Aufstiegskampf. Das sind natürlich die Spiele, die du erst recht nicht verlieren darfst. Jetzt geht's nach Würzburg und dann kommt das Spiel gegen den Tabellenführer, gegen Balingen. Ist der TuS auch für dich ein Aufsteiger und das war nur ein Ausrutscher?
Sie haben auf jeden Fall den Kader dazu, den direkten Aufstieg wieder zu schaffen. Ich finde, sie haben extrem gutes Torhütergespann, gute Abwehr, gutes Tempospiel und haben ja auch in ihrem Kader einige Spieler drin oder ein Großteil, der auch schon aus der ersten Liga mit runtergegangen ist. Sie haben es geschafft, sich stabil zu präsentieren. Sie haben eine Serie gestartet, die sie auf den zweiten Platz gebracht haben in den letzten Monaten. Ich gehe stark davon aus, dass die Auswärtsniederlage in Dormagen nicht eingeplant war und dass sie jetzt dadurch die Sinne nochmal geschärft haben. Würzburg natürlich absolutes Pflichtprogramm für sie jetzt. Und dann wird das Spiel gegen Balingen sicherlich zeigen, ob sie sich ein bisschen von Eisenach absetzen können oder ob das nochmal ein spannender Aufstiegskampf wird. Weil ja auch Eisenach jetzt ein sehr wichtiges Spiel, wie du schon angedeutet hattest, am Freitag hat. Also Sicherlich ist es so, dass die direkten Duelle da eine große Bedeutung haben. Aber viel wichtiger sind ja die Spiele, wo du dir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen darfst, weil die Punkte tun dann doppelt weh, wenn der Konkurrent seine Hausaufgaben macht und sich auf das direkte Duell vorbereitet und man außer der Reihe Punkte liegen lässt, die nicht eingeplant sind. Das ist ja No-Go. Deswegen denke ich, durch die Niederlage in Dormagen werden alle nochmal vollen Fokus auf den Rest der Saison gelegt haben in Nettelstedt.
Es kommen die Wochen der Wahrheit in der besten zweiten HWL der Welt. Und das gilt auch für den TuS N Lübbecke. Auswärts in Balingen am 22. April. Dann kommt nochmal Motor Saporosche. Aber dann nacheinander Dessau, Nordhorn und Eisenach. Das können, wenn nicht, werden die entscheidenden Spiele dieser Saison oder können es werden. Und dann auch noch Bietigheim. Mein lieber Mann, das ist ein heftiger Mai. Und dahinter lauert unter anderem Eisenach. Es lauert auch noch Nordhorn. Großes Fragezeichen. Dafür müssen sie aber schon gegen Eisenach jetzt am Freitag gewinnen.
Ja, ich denke, das wird jetzt der entscheidende Spieltag werden für Nordhorn. Wenn sie da oben nochmal mit reinrutschen wollen, dann müssen sie gegen direkten Konkurrenten da gewinnen. Auch wenn es auswärts ist, auch wenn jeder weiß, wie schwer das in Eisenach ist. Aber das ist ja das sogenannte viel zitierte Vier-Punkte-Spiel. Wenn das verloren wird, dann denke ich, ist der Zug für Nordhorn abgefahren. Trainer Daniel Kubisch war ja auch in der Presse so zu vernehmen, dass noch nichts verloren ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, dass das eine der letzten Chancen sein wird, die sie in dieser Saison noch haben, um oben noch mit reinzurutschen.
In der Auf- und Abstiegstabelle, in der Motor Saporosche rausgerechnet wird, ist Nordhorn tatsächlich Sechster. Vorhin habe ich Bietigheim genannt. Die sind in der Gesamttabelle Sechster nach dieser Rechnung. Achter, aber auch nur einen Zähler hinter Nordhorn. Also das ist ja bis Platz 8 alles, wie heißt es so schön, unvorhersehbar und eng.
Ja, genau. Deswegen nennt man sie ja auch die stärkste zweite Liga der Welt, weil da zwischen Platz 3 und 12 alles so eng beieinander ist. Jetzt hast du bis Platz 8 gesagt, aber dieses breite Mittelfeld mit vielen Mannschaften auf ähnlichem Niveau, das ist ja das, was die zweite Liga ausmacht. Und deswegen kann ja zu Hause so ein Abstiegskandidat auch gegen Platz 5 oder Platz 6 gewinnen, weil die Leistungsstärke ja gar nicht so unterschiedlich ist. Also es sind ja viele Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau in diesem breiten Mittelfeld mit drin sind. Und das macht dann natürlich auch den Reiz dieser zweiten Liga aus. Und das ist natürlich auch gleichzeitig das Gefährliche, dass du jeden Spieltag 100% bringen musst. Ansonsten strauchelst du und lässt Punkte, die du dringend brauchst.
Dann gib uns doch mal ein Hot Take in Richtung Eisenach und Nordhorn. Eisenach ist die beste Heimmannschaft der Liga, hat erst einmal zu Hause verloren. Nordhorn zuletzt auswärts am Schwächeln, hat aber mit Ravensbergen und Burmeister eines der besten Torhüter-Duos der Liga, statistisch gesehen sogar das Beste.
Ja.
Wer macht das denn?
Ja, genau. Hot Take hast du ja gesagt. Ich lehne mich dann jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und ich tippe auf Nordhorn aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Nordhorn weiß, um was es geht. Sie werden da alles reinwerfen, ihre letzte Chance oder eine der letzten Chancen nutzen wollen, um nochmal um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Deswegen sage ich, ich bin übrigens der gleichen Meinung, also das Torhüter-Duo ist das Beste der Liga, was sie da haben. Und das war tatsächlich ja auch so ein bisschen der Grund, warum sie gegen Balingen am Ende noch verloren haben. Ich glaube, dass an diesem Tag das Balinger Torhüter-Duo gerade in der Crunch-Time am Ende die entscheidenden Paraden hatte. Und das wird Nordhorn am Freitag auf jeden Fall umdrehen. Deswegen sage ich, Nordhorn gewinnt in Eisenach und macht das Aufstiegsrennen nochmal komplett auf.
Und was heißt das für Eisenach? Die ja von vielen Stellen schon als sichere Aufsteiger, so konnte man zumindest im Unterton immer vernehmen, gesehen werden. Sie sagen ja auch selber, wir wollen hoch. Aber dann lässt du in dieser Liga halt auch mal Punkte.
Ja, das muss jedem bewusst sein. Das gilt einfach dann weiter zu arbeiten, weiter zu sich zu konzentrieren, das Selbstbewusstsein hochzuhalten und jede Aufgabe als Einzelne wieder anzugehen. Für Eisenach bedeutet das natürlich dann einen herben Schlag. Das ist natürlich klar. Heimspiele generell willst du gewinnen und diese Spitzenspiele erst recht. Es muss ja auch erstmal gespielt werden. Es kann ja auch sein, dass ich mich irre. Ich würde mich natürlich über ein offenes Rennen da oben nochmal freuen. Und ich soll ja auch ein bisschen ins Risiko gehen hier mit meinen Ansagen. Das habe ich auch gerne getan. Aber für Eisenach bedeutet das natürlich Heimspiele und gerade diese Vier-Punkte-Spiele, diese entscheidenden Spiele, um Puffer zwischen sich und die Kontrahenten zu bringen. Also die müssen natürlich gewonnen werden. Eisenach weiß natürlich auch, dass mit einem Sieg können sie Nordhorn eigentlich so gut wie rausschießen aus der Nummer. Und das wird eine heiße Nummer werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade Werner-Assmann-Halle, zu so einem Spiel wird sie sehr gut gefüllt sein, die Stimmung wird gut sein, da kommt Druck von den Rängen, so wie man das sich als Heimmannschaft auch wünscht. Das wird ein geiles Spiel werden.
Um das Ganze nochmal mit Statistiken zu unterfuttern, Ravensbergen aktuell 34,22%. Seine durchschnittliche Quote ist damit Platz 2 der Liga. Burmeister knapp dahinter 31,95%. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt Stand heute Platz 7. Das ändert sich natürlich auch ständig. Vor 2, 3 Wochen waren die beiden auf 1 und 2.
Vor allem das Interessante bei dem Nordhorner Torhütergespann ist ja, dass Daniel Kubisch ein sehr interessantes System, die teilen sich ja quasi die Spielzeit. Also er wechselt ja ganz rigoros Halbzeit zu Halbzeit oder ganz oft macht er das so. Und so haben die beiden natürlich jederzeit sich in guter Verfassung befunden. Beide bekommen ihre Spielzeiten, was ja auch wichtig ist, um in der entscheidenden Phase dann in Form zu sein. Und das haben sie gut hingekriegt. Und die Statistiken sagen das ja. Statistiken sind ja gerade auf der Torhüterposition so aussagekräftig wie fast auf keiner anderen Position. Deswegen absolut extrem starkes Torhüter-Duo auf Seiten von Eisenach. Erik Töpfer ja leider schon länger verletzt, aber Johannes Jepsen wird, denke ich, alles dagegen halten, was er kann, um seine Eisenacher Vorderleute da zu unterstützen.
Und Alex Feld hat es ja hier neulich im Podcast auch noch erzählt, die beiden verstehen sich dabei auch noch gut und pushen sich gegenseitig zur Höchstleistung und gönnen sich das dann auch. Das ist ja auch wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Ich meine, Buri ist natürlich auch schon ewig dabei. Björn Buhmeister, der hat ja auch schon so einiges erlebt. Der strahlt ja auch da eher so ein bisschen den ruhigeren Part von beiden aus. Da ist es natürlich Gold wert, wenn die beiden sich quasi gegenseitig noch positiv unterstützen und zur Höchstleistung pushen. Das ist ja ein Szenario, was du dir als Trainer bzw. als Mannschaft nur erträumen kannst.
Jetzt sind wir schon bei so vielen Torhütern gewesen. Ein ganz anderer ist der Spieler des Monats März geworden. Der spielt beim TV Großwallstadt, heißt Petros Bukovinas und hat die meisten Stimmen von euch bekommen. Ihr konntet ja abstimmen, wer im Monat März euch am meisten überzeugt hat. Seine Kontrahenten hießen Christian Wilhelm von Empor Rostock, der ist Zweiter geworden. Ian Weber, Max Benecke, Rüdra Tenfelde, Puja Nurosi und Peter Strohsack. Und mit 46,8% aller Stimmen, also schon ziemlich deutlich, auch vom Vorsprung her, hat Bukovinas das Ganze für sich entschieden, bekam fast 2000 Stimmen mehr als der zweitplatzierte Christian Wilhelm. Also das war schon ziemlich deutlich. Und hier kommt er und bedankt sich bei seinen Fans.
Hallo Fum, zuerst möchte ich allen Fans danken, die für mich gestimmt haben. Als nächstes möchte ich auch meine Teamkollegen bedanken, weil mit meinen Kollegen, wir kämpfen jeden Tag für jeden Sieg. März war sehr, sehr speziell für mich, weil war mein Geburtstag auch in März. Wir haben die Nationalmannschaft zwei wichtige Siege bekommen gegen Belgien. Und natürlich, wir hatten 5 Punkte bekommen mit TVG. Sehr wichtige Punkte für unsere Ziele. Und das war ein super Monat, persönlich auch. Und ich hoffe, das geht weiter, besser und besser mit TVG. Vielen Dank.
Sagt Petros Bukovinas, der 67 Paraden in 5 Spielen gezeigt hat in der Liga, 32,8% Quote im Monat März und dabei sogar noch ein Assist und ein Tor, also auch nach vorne. Ging es gut los, durchschnittlicher HPI-Wert von 75, auch herausragend, das untermalt alles, aber du musst halt die Fanstimmen bekommen, das ist das Entscheidende.
Ja, die Fanbase vor dem TVG hat guten Job gemacht.
Ja. Das muss man wirklich sagen. Also Glückwunsch an den Griechen im Tor des TV Großwallstadt. Und Glückwunsch auch an Max Benecke. Wir springen heute ein bisschen in den Thema, aber es ist so viel los gewesen. Max Benecke vom VfL Potsdam. Und damit spiele ich jetzt nicht auf seine Nationalmannschaftsnominierung an, denn die gab es ja gestern auch noch ganz frisch für Deutschland. Vielleicht spielt er zum allerersten Mal im Adlertrikot in Berlin. Da wird ja dann Ende März der Eurocup gespielt. Das wäre natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ich rede aber jetzt natürlich vom VfL Potsdam, denn was da in den letzten Wochen auch bei Max Benecke passiert ist, deswegen war er ja auch für den Spieler des Monats nominiert, das ist ja nicht mehr zu fassen. Der wirft ja gefühlt immer 10 Tore, manchmal auch 14. Wie kommt das, dass das mit Potsdam in der zweiten HBL mit so einem jungen Team so gut funktioniert?
Ja, woher kommt das? Die Jungs sind einfach gut, das muss man einfach so sagen. Ich habe mit Altenholz letztes Jahr auch das, in Anführungszeichen, Vergnügen gehabt, dreimal gegen sie zu spielen, zweimal während der Saison und einmal in der Aufstiegsrunde, war dreimal nichts zu holen. Die Jungs kennen sich natürlich schon einige Jahre, gerade der 02er, 03er Jahrgang mit Sauter, Benecke, mit Orlov und so weiter. Die Jungs, die spielen jetzt schon jahrelang zusammen und die haben einfach ganz schöne Qualität, muss man wirklich sagen. Und gerade Max Benecke kennt man ja von Shootern aus der Bundesliga auch. Wenn es bei Shootern läuft und die sich Selbstbewusstsein aufbauen, gut in Szene gesetzt werden. Potsdam hat da ja ein sehr, sehr einfach, hochqualitatives Spielsystem auch. Die nutzen ihre Stärken ja ganz brutal. Ja, und bei Max hat sich dann einfach in den letzten Wochen auch so ein Flow, die viel zitierte Welle, eingestellt. Und der schwimmt da gerade ganz gut drauf mit und bringt seine Stärken einfach brutal ein. Ja, unfassbaren Wurf bei der Körpergröße, bei der Körperlichkeit. Hat den das Glück, dass er sich auch nur auf Angriff konzentrieren kann, weil Potsdam generell eine starke Abwehrmannschaft ist, viele gute Abwehrspieler drin hat. Das heißt, sie können den Abwehrangriff wechseln. Und er kann dann da seine Wurfgewalt im Angriff voll zur Geltung bringen. Und ja, Bob macht das natürlich auch sehr gut, gerade mit den jungen Leuten macht er das sehr clever. Kaderzusammenstellung ist gut, immer wieder ein, zwei Erfahrene dazwischen, junge, hungrige dazwischen. Und schafft es immer wieder gut, die Jungs anzutreiben zu neuen Zielen. Die sind ja jetzt auch schon sehr lange gesaved, sage ich jetzt mal, in der zweiten Liga. Also haben ja von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Und ja, aber schaffen es trotzdem Woche für Woche top motiviert, die nächsten Punkte einzufahren.
Aktuell Platz 5 in der Tabelle ohne Motor Saporosche mit 35 zu 21 Punkten. Also das ist nur 6 Punkte hinter Platz 2. Das ist mehr als nur Klassenerhalt. Also es ist eine fantastische Saison.
Jetzt können wir noch entscheiden, ob wir sie noch ins Aufstiegsrennen mit reinreden. Befürchte aber, dass das wahrscheinlich dann zu viel Abstand und zu wenig Restspiele sein wird. Also 9 Spiele, 6 Punkte Rückstand. Das muss dann schon sehr optimal laufen, aber absolut Top-Saison von Potsdam. Wird spannend zu sehen sein, wie sie die schwierige zweite Saison dann meistern werden. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich punktuell nochmal verstärken werden. Die jungen Spieler haben ein Jahr mehr Erfahrung gesammelt in der zweiten Liga. Könnte mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen das gegenteilige Prinzip fahren werden und nächstes Jahr vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können. Wir sehen ja leider gerade an Rostock zum Beispiel, dass das zweite Jahr schwierig ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Potsdam da ja auch nochmal das bestätigen kann mindestens.
Max Benecke liefert uns jetzt die Antwort, warum er sich so wohlfühlt oder warum sich Potsdam auch so wohlfühlt in dieser Liga.
Nach der Winterpause sind wir super reingekommen, konnten unsere Schwächephase aus der ersten Saisonhälfte ausbessern und punkten zurzeit echt sehr gut. Ich denke, unser Vorteil ist, dass wir uns schon alle sehr lang kennen oder die meisten auf jeden Fall und alle im ähnlichen Alter sind. Dadurch haben wir eine super Kommunikation und sagen uns, wenn es nötig ist, auch mal ehrlich die Meinung. Das trifft natürlich auf unseren Trainer auch zu, welcher uns schon im Jugendbereich begleitet hat und jetzt auch weiter im Seniorenbereich begleitet. Der weiß natürlich, welche Knöpfe er drücken muss. Ja, und ich denke, all diese Punkte helfen uns jungen Spielern, Fuß zu fassen in der zweiten Liga, so auch mir. Meine Stärke ist, denke ich, der Wurf aus dem Rückraum. Das hat am Anfang der Saison nicht so gut geklappt, da war ich noch nicht so sicher. Aber jetzt zur Zeit treffe ich recht gut und werde natürlich von meinen Mitspielern dadurch auch sehr gut eingesetzt. Das ja, öffnet natürlich im Nachhinein dann auch Räume für meine Mitspieler, wenn die Abwehrspieler früher raustreten und den wissen die Jungs zu nutzen. Daher ergänzen wir uns super.
Habt ihr euch abgesprochen eigentlich in Sachen Analyse?
Ja, ich habe es gerade auch schon gedacht. Nee, aber hat er natürlich total recht. Bob kennt die Jungs schon sehr lange, Bob kennt die Stärken, weiß, wie er sie einsetzen muss und ja, bemerkenswert, dass Max schon darüber spricht in dem Alter, dass die Jungs sich schon die Meinung sagen können. Das ist natürlich auch nochmal so ein weicher Faktor für so eine Mannschaft, für so ein Team, wenn man das kann, ohne persönlich zu werden, sich auf sachlicher Ebene besser zu machen durch Kritik, dann ist das natürlich kein Wunder, dass die so gut im Moment performen. Und Potsdam ist ja auch so ein Beispiel, wie es ist, einfach gut in so eine Rückrunde reinzukommen. Ich kann mich an das Spiel in Bietigheim erinnern, wo sie ja eigentlich dauerhaft zurückgelegen haben, gerade die Schlussphase dann total verrückt ist und sie auf einmal gewinnen. Eigentlich weiß keiner warum. Und durch so eine Kleinigkeit, durch so einen geschenkten Sieg oder erkämpften Sieg, für Bietigheim weggeworfener Sieg, dann so eine Serie zu starten. Hätten sie da verloren, wäre die Saison vielleicht ganz anders gelaufen. Aber wie sagt man so schön, hätte wäre Fahrradkette, ist nicht. Und jetzt surfen die halt die Welle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein bisschen so weitergeht.
Das führte neulich sogar dazu, dass ein sehr prominenter Gast auf der Tribüne saß. Der Bundeskanzler war da, Olaf Scholz. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Arena, in der Potsdam spielt, liegt nicht in seinem Wahlkreis. Sein Wahlkreis, für den er antritt, ist im Norden von Potsdam. Aber deswegen war er auch gar nicht da, sondern weil er die U21, die ja vor dem Heimturnier im Sommer steht, die Weltmeisterschaft findet im Sommer in Deutschland statt, nochmal pushen wollte, hat sich da mit Bob Hanning getroffen, Max Benecke auch dabei, einige weitere Spieler noch. Gefühlt spielt die halbe Potsdamer Mannschaft ja auch in der Nationalmannschaft, wenn man so will. Das ist ja auch die Stärke vom VfL. Jetzt aber Spaß beiseite. Ich habe natürlich von Max nochmal wissen wollen, wie ist denn das, wenn der Bundeskanzler auf der Tribüne sitzt?
Das ist natürlich für uns eine große Ehre und eine Riesenwertschätzung unserer Leistung. Am Spiel hat das, denke ich, aber nichts geändert. Er war letztes Jahr zu den Aufstiegsspielen schon mal vor Ort mit seiner Gattin, welche sich unsere Spiele öfter anschaut. Bob hatte uns das unter der Woche gesagt und so konnten wir uns ein bisschen darauf einstellen, aber wir wussten natürlich nicht genau, was passiert. Nach dem Spiel haben wir dann noch ein Foto gemacht und er hat zum gewonnenen Spiel gratuliert.
Also er war da zusammen mit Britta Ernst, genau, gegen Empor Rostock hat Potsdam auch gewonnen. Und da gab es noch den Fototermin für die U21-WM. Erstmal sehr sympathisch, dass der Bundeskanzler Handballfan ist offensichtlich.
Ja, natürlich, coole Sache für die Jungs. Aber wie Max auch schon gesagt hat, also während dem Spiel, direkt vor dem Spiel, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber natürlich tolle Sache für die U21-WM im Sommer. Das soll ja für den 02er, 03er-Jahrgang auch eine tolle Sache werden. Ich denke auch mit dem Heimvorteil, der dann hoffentlich auch in allen Hallen zu spüren, das sind sie auch klarer Favorit, ohne da Druck aufbauen zu wollen. Aber das müssen die Jungs auch selber. Pitti, Klaus-Dieter Petersen ist ja Co-Trainer dieser Mannschaft und THW Nachwuchskoordinator, deswegen habe ich ja täglich mit ihm zu tun. Der weiß das natürlich auch und es ist für die Jungs ja auch kein Druck, sondern eher großes Ziel und Motivation. Da volle Hallen zu haben, das wäre für die Jungs, glaube ich, eine geile Sache und würde die auf jeden Fall tragen, hoffentlich zum Titel.
Und was mich begeistert hat, in Hamburg, als Deutschland gegen Dänemark gespielt hat und es das Vorspiel gab, der U21, auch Deutschland gegen Dänemark, da war die Halle schon richtig gut gefüllt und da kam auch richtig gute Stimmung schon auf, natürlich bedingt auch durch die fantastische Leistung dieser Mannschaft. Die ist schon auf allen Positionen unfassbar stark besetzt.
Absolut. Super, super Truppe. Da haben wir wirklich einen richtig guten Doppeljahrgang. Sind ja auch vor 2 Jahren, glaube ich, Weltmeister schon geworden. War, glaube ich, so ein Corona-Turnier. In Kroatien war das, glaube ich. Oder eine verschobene EM.
Ja, Europameister, ne? Mhm.
Ja, genau. Denke jetzt als krönenden Abschluss im eigenen Land nochmal Weltmeister zu werden, da kann ja nichts Schöneres geben. Aber ja, brutal gute Mannschaft, hohe Qualität. Wie sie in letzter Zeit auch die Mitfavoriten und die Gegner reihenweise zerlegt haben. Wobei man bei Portugal, muss man sagen, die beiden Besten haben noch gefehlt. Das hat Pitti mir dann brühwarm noch erzählt. Die beiden Costas haben gefehlt, die natürlich extrem stark sind. Du kannst dir am Ende, wenn das Turnier beginnt, von den Vorbereitungen oder von den Testspielen nichts mehr kaufen. Aber da sind Martin Heuberger und Klaus-Dieter Petersen erfahren genug, dass sie die Jungs da einstimmen werden. Die Jungs haben jetzt zweite Liga, Erstliga-Erfahrung. Die wissen das auch, dass sie dann performen müssen. Aber Am langen Ende bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ein sehr gutes Turnier spielen werden, weil sie einfach unfassbare Qualität auf allen Positionen haben.
Pitti hat wieder ausgetischt. Gefällt mir sehr gut. Wir haben heute ein großes Potpourri von vielen, vielen Themen, die wir hier hin und her springen. Abschließend werde ich das jetzt auch beibehalten und dich nochmal fragen, was ist mit deinem Ex-Club Bietigheim?
Ja, spielen jetzt eine gute Rolle in den letzten Monaten, finde ich, so aus der Ferne. Ein, zwei Kollegen sind natürlich von früher noch da und die Kontakte sind natürlich immer noch vorhanden und haben da auch Freunde, wir als Familie haben da Freunde fürs Leben gefunden. Ja, man hat so das Gefühl, dass die Jungs so langsam auch in so einen Flow kommen, dass sie deutlich sicherer spielen. Ich denke, dass das nächste Jahr wird so das Entscheidende sein. Ich nenne es jetzt mal so in Anführungsstrichen das Projekt Iker Romero mit seinem spanischen Stil, was er da jetzt über fast zwei Saisons installiert hat. Das wird sich dann nächstes Jahr zeigen. Ich denke, da soll es dann auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Das hört man ja auch seit der Verpflichtung, dass es ein 3-Jahres-Projekt ist. Da wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle der Kader noch mal nachgebessert werden müssen. Das ist, denke ich, im Rückraum der Fall, aus meiner Sicht zumindest. Aber ja, das ist auf jeden Fall, die Ergebnisse zeigen das ja jetzt auch, sind immer wieder in der Lage, mit den Top-Teams auch mitzuhalten. Da fehlt es noch so ein bisschen an der Konstanz. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Sieg in Nettelstedt dieses Jahr. Also die Qualität ist da, sie muss nur konstant auf die Platte gebracht werden.
Das ist ja auch ein Thema, was mich bei Coburg zum Beispiel wundert. Coburg mit einer Saison zwischen, du hast vorhin das Wort Rollercoaster benutzt, da geht der Rollercoaster tatsächlich öfter bergab als berghoch, aber jetzt in Hüttenberg haben sie es endlich mal wieder gezeigt nach einem, wie ich finde, überraschenden Trainerwechsel. Auch über den müssen wir kurz reden.
Ja, als Außenstehender definitiv, gerade aufgrund der Vertragsverlängerung einige Monate zuvor, glaube ich. Das war dann für Außenstehende natürlich schon ein bisschen überraschend, wenn man zuerst den Vertrag mit einem Trainer verlängert und dann nach relativ kurzer Zeit dann sich gezwungen sieht, das wieder rückgängig zu machen. Aber ja, sie haben jetzt, glaube ich, dann 2 von 3 haben sie gewonnen. Ich glaube, Krimi in Elbflorenz gewonnen, in Hüttenberg gewonnen. Dann auf einmal wieder natürlich komischerweise eine ganz überraschende Heimniederlage gegen Dormagen. Es spiegelt aber vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit dieser Mannschaft wieder, beziehungsweise die Leistungen waren anscheinend nicht so konstant und nicht so stabil, dass man in dem Heimspiel, wo man Favorit ist, dann seine PS auf die Straße bringen kann. Im Endeffekt wissen wir natürlich nicht, ob intern noch irgendwas war. Ergebnisse waren, glaube ich, Anfang des Jahres nicht so gut. Meine auch immer wieder gehört zu haben, dass sie auch einige Verletzungsprobleme hatten, aber auf jeden Fall, als ich es gelesen habe, auch für mich sehr überraschend. Denke aber, Jan Gohr ist jetzt so ein so erfahrener Trainer, der wird da ordentlich Stabilität wieder reinbringen, hat ja den Kader auch mit dem Trainer zusammengestellt, das heißt, der kennt die Jungs auch alle. Deswegen wird das wahrscheinlich in ruhigere Fahrwasser gehen, weil Fakt ist auch, für HSC Coburg ist natürlich nicht der Anspruch, in der unteren Tabellenhälfte zu sein. Das weiß ich natürlich nicht aus erster Hand, aber da bin ich mir ziemlich sicher.
Zumindest vom Blatt Papier her, auch mit der Mannschaft.
Ja, absolut. Die Mannschaft hat natürlich extremes Torhüterproblem. Ich glaube, Howie ist ja nicht umsonst jetzt wieder da eingesprungen mit, ich weiß nicht, wie alt ist er mittlerweile? Ich sag's mal vorsichtig, Ende 40.
Er war ja neulich
das
hier.
Das macht er natürlich auch nicht freiwillig in dem Alter, sondern da muss natürlich die Not schon groß gewesen sein. Und mein alter Freund Wolle Kulanek hatte ja eigentlich auch die Schuhe schon mal an den Nagel gehangen. Also da sieht man natürlich schon, dass es echt problematisch war. Da bist du dann als Trainer am Ende natürlich auch in keiner tollen Situation, wenn du auf so einer wichtigen Position die ganze Zeit Verletzungsprobleme hast und musst natürlich Ergebnisse irgendwie einfahren. Aber ja, der Kader an sich gibt natürlich sonst schon einiges an Qualität her auf jeder Position. Teilweise noch mit Erstliga-Erfahrung, wenn ich nur an Flo Billek oder an die Schröder denke. Also guter Kader, der ja aus welchen Gründen auch immer ein bisschen underperformt, wie man ja heutzutage sagt.
44 ist er, wenn ich richtig rechne. Jahrgang Oktober 78 geboren, ist er 44. Noch.
Ja. Naja, gut, Mitte 40.
Ja. 44.
Sorry, Ende 40 war nicht so gemeint.
Könnte noch ein bisschen weiterspielen, wenn wir uns an Ariel Panzer halten. Da ist 44 noch jung.
Ja, Ari war in hohem Alter auch noch ziemlich gut. Dem kam natürlich aber auch immer zugute, dass er immer die gleichen Bewegungen gemacht hat, wo er von seiner Körperlichkeit profitiert hat. Das ging auch in hohem Alter noch gut.
Dann müssen wir noch Tilman Loi alles Gute wünschen. Kreisläufer von Dessau, da gab es gestern die Nachricht, dass er sich schwer verletzt hat und die Saison für ihn auf jeden Fall gelaufen ist, hat sich das Kreuzband im linken Knie und auch noch das Innenband gerissen. Das hat Dessau auf seiner Homepage gestern mitgeteilt. Da wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung.
Auf jeden Fall, gute Besserung.
Dann gibt es zum Abschluss natürlich noch die klassischen Fragen hier im zweiten HBL-Update und damit sind wir wieder beim Thema Hot Takes. Wer steigt auf? Prognose?
Barling und Nettelstedt.
Wer wird Torschützenkönig?
Oh, Torschützenkönig. Ich glaube, der Spieler von Motor Saporoschi ist weit vorne, ne?
Tuschenko war bis vor kurzem Platz 1, wurde jetzt letztes Wochenende überholt.
Ja, von Otto Gredason?
Nee. Lukas Wucherpfennig auf 1, Finn Hangstein auf 2. Wucherpfennig hat aktuell 3 Tore Vorsprung, Hangstein 1 Tor Vorsprung auf Tuschenko, der auf 3 ist.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dass es Wucherpfennig wird, weil für El Florenz wird es wahrscheinlich in nächster Zeit der Klassenerhalt sicher sein. Das heißt, da hinten raus, wenn es nicht mehr um allzu viel geht in der Saison, sind das meistens nochmal so torreiche Partien, wo er sich noch zahlreich in die Torschützenliste eintragen kann. Währenddessen geht es dann natürlich für Hangstein mit Eisenach eher noch um die Wurst, dass er dann gerne auch bei torärmere Partien, wo Abwehrreihen dominieren, da gibt es einfach auch oft nicht so viele Gelegenheiten, sich noch einzutragen. Deswegen, vielleicht wird es Wucherpfennig.
Der genannte Gretason übrigens auf Rang 5 auch nur 8 Tore hinter Rang 1. Also ist alles sehr, sehr eng da oben.
Ja, und eine wahnsinnige 7-Meter-Quote, glaube ich, ne? Der hatte ja irgendwie monatelang nicht einen 7-Meter verworfen, wenn ich das richtig verfolgt hatte.
Ja, aktuell ist er bei 80,6%.
Aber 80 ist immer noch ein super Wert. Also 80% 7-Meter-Quote, 8 von 10 Reihen, gute Sache. Ja, auch bei Barling wird es natürlich jetzt noch um die Wurst gehen. Ist ja auch, glaube ich, die unangefochtene Nummer 1 da. Bei Barling, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, wenn du eine klare Nummer 1 bist auf deiner Position und wenig Spielanteile abgeben musst, in Anführungszeichen, dann wirst du eher mal Torschützenkönig.
Also so sehr sich die Gelehrten ja auch streiten, bei Barling sind sich ja alle einig. Hört man jetzt bei dir ja auch raus.
Ja, das sieht auch schon echt stabil aus. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wenn ich mir den Innenblock mit Schoch, mit Danner, die Torhüter anschaue, die Außen anschaue, das ist ja, Schöngard fängt jetzt auf einmal an zu treffen im Nordhorn-Spiel. Also nicht auf einmal, es war nicht böse gemeint, aber ist ja auch nochmal so ein X-Faktor, der jetzt mit dazugekommen ist. Dazu ein super Spielmacher und das sieht schon echt gut aus. Und jetzt solche Big Points in Nordhorn dann zu holen. Kleinen Puffer haben sie, die hinteren spielen noch ein bisschen gegeneinander, haben noch direkte Duelle, also ich denke so in 2-3 Spieltagen wird sich das schon sehr deutlich bemerkbar in der Tabelle machen, dass die hochgehen werden. Und natürlich auch ein super Trainerjob, muss man auch noch sagen, ne? Also Jens Bürkle, Riesenjob, den er da wirklich macht. So, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so Abstiegsjahre oder das Jahr nach dem Abstieg ist kein Zuckerschlecken. Wenn du überall hin als der große Favorit fährst, alle heiß sind, dich zu besiegen, das macht nicht immer Spaß. Deswegen, also Hut ab.
Das ist die eine Seite und du kommst ja auch plötzlich in einer ganz anderen Situation dahin. Du hast ein Jahr lang dich gefühlt hinten reinstellen müssen, weil die besten Mannschaften der Bundesliga gegen dich gespielt haben. Und jetzt bist du in der Rolle. Du hast eine ganz andere Rolle auch vom Kopf her.
Ja, was übrigens auch nicht immer Spaß macht, also so als Aufsteiger, wenn du überall hinfährst und dir eine Reise abholst, das ist die ersten 10, 15 Spieltage noch spannend, weil es neu ist und weil es einfach die beste Liga der Welt ist, aber irgendwann, wenn du nur Niederlagen nach Hause bringst, dann macht das auch nicht mehr so viel Spaß und klar ist am Ende des Jahres das Selbstbewusstseinslevel nicht gerade an der Oberkante angekommen, das stimmt.
Dann müssen wir abschließend nur noch klären, wann sieht man eigentlich den TSV Altenholz mal wieder in der zweiten Liga?
Oh ja, gute Frage. Ich glaube, der TSV Altenholz hat seinen Spot in der dritten Liga jetzt gefunden und tut gut daran, keine überhasteten Schritte zu machen, wenn die Strukturen dafür nicht da sind. Das ist aktuell noch sehr schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, guten Handball zu zeigen, junge Talente zu entwickeln, was in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert. Sven Erik war zum Beispiel bei uns, Leon Ciudad war bei uns, um nur mal ein paar zu nennen. Jesper Schmidt in der zweiten Liga in Rostock. Haben einige Jungs in der Pipeline da, Jugendnationalspieler, die die nächsten Schritte machen können, die auch jetzt beim THW schon Bundesliga-Vertrag haben. Ich denke, das ist so die Attraktivität des TSV Altenholz, dass man in einem sehr professionellen Umfeld mit einem sehr großen Kooperationspartner mit dem THW, dass man sich da als junger Spieler entwickeln kann. Und der Schritt und der Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga, der ist nochmal enorm, wenn ich mir Projekte angucke wie Finnhorst, wo sukzessive finanziell starke Teams aufgebaut werden, oder auch Aue, Emstetten, wie wir sie gerade in der dritten Liga in der Aufstiegsrunde alle genannt haben. Da musst du schon wirklich den Background haben, ökonomisch und strukturell, dass du da nochmal oben angreifen kannst. Und die zweite Wahrheit ist ja auch, dass es extrem schwer ist, aufzusteigen. Also aus so vielen guten Drittligisten dann die zwei besten nach oben zu schicken, das macht es ja auch nicht gerade einfach, da den Aufstieg zu schaffen. Das ist extrem schwer. Deswegen auch Respekt vor allen, die das da über eine ganze Saison dann hinkriegen. Aber ja, man weiß ja nie, wenn man die Welle erwischt, auf einmal aus Versehen damit oben reinrutscht, dann kann alles passieren. Aber realistisch ist es, denke ich, nicht.
Damit schließt sich der Kreis. Wir haben mit der Welle angefangen. Wir hören mit der Welle auf. Vielen Dank, lieber André, dass du dir heute Zeit genommen hast, das Ganze mal aus neutraler Position zu analysieren. Wir hatten das ja schon lange vor. Und ich weiß, dass du die zweite HBL, hast du ja jetzt auch in deinen Analysen heute mehrfach gezeigt, sehr intensiv verfolgst.
Ja, absolut. Lange da gespielt. Ist auch kein großes Geheimnis, dass ich in meiner Trainerkarriere noch am Anfang stehe, aber das zweite Geheimnis ist auch nicht, dass ich da nicht auch irgendwann mal gerne den nächsten Schritt hin machen werde. Und aus alter Verbundenheit verfolge ich natürlich viele meiner Kollegen und meiner ehemaligen Mitspieler. Und ist einfach eine extrem spannende Liga, wie wir auch schon skizziert haben. Das macht Spaß, das zu verfolgen, auf jeden Fall.
Der Geheimnislüfter André Lohrbach hier. Bei uns im Podcast. Ich bin sehr gespannt.
So viele habe ich doch gar nicht gelüftet heute. Müssen wir noch eine Folge aufnehmen.
Du, jederzeit sehr, sehr gerne. Und wer weiß, du hast es ja gerade angedeutet, vielleicht ja auch mal in anderer Funktion in der zweiten Liga. Aber erstmal hast du ja noch Vertrag in Altenholz.
Ja.
Verlängert sogar.
Alles gut. Bin glücklich da, wo ich gerade bin. Und was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Alles gut. Bin sehr, sehr froh, da zu sein an der Stelle. Das passt.
Grüße nach Schleswig-Holstein. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Gerne. Beste Grüße zurück. Ciao, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Ausgabe mit André Lohrbach. Euch ein fantastisches Wochenende mit ganz viel zweiter HBL. Dann natürlich dem Rewe Final Four in Köln. Super viel Handball an diesem Wochenende. Und noch ein Geheimnis, das gelüftet wird. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da mit einer absoluten Torwart-Legende der zweiten Liga. Bis dahin alles Gute und tschüss. We'll